der Einfluss des Geistes, der Einfluss des Denkens auf den Körper, das ist immer ein bisschen vernachlässigt worden und ist immer ein bisschen so in die esoterische Schiene geschoben worden. Ja, weil an der Klinik durfte ich das also nicht vor 10 Jahren oder so weiter, noch war das noch kein Thema.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Woman Balance Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit dem Wiener Gynäkologen und Hormonexperten Professor Dr. Markus Metzger über Faktoren, die uns altern lassen, aber auch darüber, wie wir diesen Prozess selbst auf natürliche Weise hinauszögern können.
Wir starten gleich. Zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke Gynial wieder Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's schon los.
Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf gynial.com.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße ganz herzlich neben mir einen österreichischen Anti-Aging-Mediziner der ersten Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Markus Metzger.
Ja. Freue mich auch, hier zu sein.
Ja. Herr Professor, Sie hatten ja keine weite Anreise, wie Sie mir gesagt haben. Ihre Ordination befindet sich in der Roten Turmstraße, Ihre Wohnung gleich nebenbei, also fast gegenüber von unserem Verlag, getrennt eigentlich nur durch die Schwedenbrücke. Also so ein kleiner Morgenspaziergang ist ja eigentlich schon etwas, das uns jung und gesund hält, oder?
Ja, dürfte durchaus ein bisschen länger sein eigentlich. Das war schon extrem kurz. 300 Meter sind ein bisschen weniger.
Genau. Jetzt stelle ich Sie einmal kurz vor. Sie sind ein Pionier auf dem Gebiet der Anti-Aging-Medizin. Sie haben zahlreiche Bücher und über 300 wissenschaftliche Publikationen verfasst über die Wechselwirkungen von Körper und Geist im Hinblick auf Gesundheit und Alter. Sie sind Präsident der österreichischen Anti-Aging-Gesellschaft sowie der Meno-Andropause-Gesellschaft. Ja, und Sie konzentrieren sich als Gynäkologe und Hormonexperte in Ihren Forschungen stets darauf, den Prozess des Alterns aus eigener Kraft und auf natürliche Weise hinauszuzögern und zu verbessern. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich werde Ihnen heute hoffentlich ganz viele Geheimnisse entlocken, wie wir länger jung bleiben. Und Sie sagen ja, der richtige Lebensstil ist fürs gesunde Altern von ganz essentieller Bedeutung. Die Basis, wissen wir, gesunde Ernährung, Stressabbau und vor allem, wenn man Ihrem jüngsten Buch Glauben beschenken darf, so haben auch die Kraft unserer Gedanken massiven Einfluss darauf, wie wir altern. Kopfsache jung heißt Ihr Ratgeber, erschienen im Verlag Edition A. Und gleich im ersten Kapitel sagen Sie, es gibt ein kleines, wohltuendes Ritual, das besser wirkt als teure Cremes oder chirurgische Eingriffe und noch dazu eben nichts kostet. Sie sprechen vom sogenannten Mindlifting. Da bin ich jetzt natürlich unglaublich neugierig gleich geworden. Versprechen Sie da nicht zu viel? Wie genau funktioniert das?
Mindlifting ist natürlich ziemlich provokant ausgedrückt. Und Sie können sich schon vorstellen, es ist sozusagen ein Gegenpart zum Facelifting. Ja. Mhm. Weil bezüglich Facelifting, vor allem in der plastischen Chirurgie etc., wird natürlich hier sehr viel, teilweise vielleicht jetzt gar nicht so günstiges gemacht. Ja. Und natürlich ist es schon gar nicht. Natürlich, ja, der Facelifting, das ist, ob es jetzt operativ ist oder mit Unterspritzungen oder was auch immer.
Ja, ja, und oft schaut man nicht einmal jünger aus, finde ich.
Ja, eben, also, ja, sondern eher grotesk. Viele,
ja,
also,
ja. Das ist, aber ist jeder so, wie er mag, ne?
Genau, genau. Und deswegen ist es interessant, ich darf vielleicht ein bisschen ausholen. Schauen Sie, wenn wir beispielsweise von einem Urlaub zurückkommen, der gelungen ist, wo wir uns wirklich erholt haben, dann sagen ja unsere Freunde, unsere Bekannten, Mensch, du schaust 10 Jahre jünger aus. Ja, was hast du gemacht? Mhm. Ja, das ist eben diese Entspannung. Ja, das ist eben der Geist, ja, der hier sozusagen den Körper formt. Ja. Mhm. Und Mindlifting ist diese Sache eigentlich im Kleinen und sozusagen alltäglich einbaubar. Ja. Unsere Gesichtsmuskulatur, würde man ja nicht glauben, besteht aus ungefähr 300 Muskeln. Und die sind natürlich, wenn wir im normalen Arbeitsalltag sind und im Stress, verspannt, ja, mhm. sehr verspannt. Und das gibt dann natürlich auch diesen, ja, nicht gerade jugendlichen Gesichtsausdruck, den dann manche haben, ja. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in einer Art Ritual, ja, nicht lange, 5 Minuten am Tag, ja, sozusagen die Gesichtsmuskulatur entspannen. Ja.
Wie genau macht man das eigentlich?
Ja, das ist so, dass man sich der Schwerkraft nach einmal vorne überbeugt. Ja. Mhm. Dadurch ist es natürlich
im Sitzen, wenn ich jetzt so sitze, dann lasse ich den Kopf hängen.
Ja. Nach vorne hängen lassen sozusagen. Ja. Und dann eben mit der Kraft der Gedanken. Das ist sehr interessant. Also dazu gibt es ganz wissenschaftliche Studien, dass sie ihre Durchblutung letztlich leiten können, ja, durch ihre Gedanken. Ja. Das ist Meditation im Grunde genommen. Mhm. Meditation. Übrigens, die extremste Form, manche machen das eh, ist der Kopfstand. Das ist nicht jedermanns Sache.
Bleiben wir nochmal bei der einfachen Variante. Ich sitze, lasse den Kopf hängen.
Ja.
Ich glaube, in Ihrem Buch haben Sie so geschrieben, shake it loose and let it fall.
Genau. Damit
fällt mir gut.
Sich eben locker. Ja. Und das machen Sie vielleicht 5 Minuten.
Dass man einfach wirklich bewusst sagt, locker lassen und schaut, wo da noch eine Anspannung ist.
Ja, genau.
Und das hat tatsächlich Wirkung.
Ja, das sehen Sie also nach einer Woche, wenn Sie das täglich 5 Minuten machen, können Sie das erkennen.
Darf man sich das so ähnlich vorstellen wie Botox, wo ja eigentlich künstlich diese Muskeln lahmgelegt werden, damit wir nicht verspannen
guter
können?
Guter Vergleich, Marina. Ja. Sehr guter Vergleich. Ja. Also nicht durch Botox, ja, sondern durch die Gedanken. Ja.
Und interessant, weil Sie den Kopfstand angesprochen haben, wo man ja wirklich sozusagen komplett loslassen muss, da kann man wahrscheinlich gar nicht anspannen, die Gesichtsmuskeln. Kommt ja aus dem Yoga.
Ja.
Und ich habe letztens gestaunt darüber, Paul McCartney, ja, der kann diesen, ich bin so ein Beatles-Fan, ja, und er macht diesen Kopfstand, und ist ja ein super Beispiel für Pro-Aging, für Better-Aging, ja.
Genau.
Und also, wenn man das übt, den Kopfstand, das ist sicher was Gutes, ne?
Wo hat er das gelernt? Der Paul McCartney natürlich damals in Indien.
Ja. Beim Guru Maharishi. Sind Sie vielleicht auch ein Beatles-Fan?
Ja, sehr. Und ich bin auch ein Indien-Fan, weil ich war 76, war ich fast ein Jahr in Indien. Damals, das war diese Morgenlandfahrt, oder die Hippies sozusagen alle gemacht haben. Und die Beatles waren ja Vorreiter natürlich. Und wenn man schaut, also in Indien, die Gurus, ja, die machen jeden Tag ihren Kopfstand.
Genau.
Nicht nur für das Mindlifting, ja, sozusagen des Gesichtes, sondern auch für das Gehirn, Brainlifting, wenn Sie so wollen, weil natürlich auch die Durchblutung des Gehirns und so weiter dadurch angeregt wird.
Machen Sie das auch? Machen Sie Kopfstand?
Ehrlich gesagt, ich versuche es immer wieder, aber ich bin nicht so wahnsinnig, also beweglich, ja, leider weil Gottes.
Ich habe es eh eingangs schon gesagt, ich muss Ihnen wirklich jedes Anti-Aging-Geheimnis entlocken. Ja. Sie sind 71 Jahre und sehen so unglaublich jung aus. Ich beschreibe den Herrn Professor kurz, da sieht man wirklich keine einzige Falte im Gesicht.
Ja.
Das ist erstaunlich. Also der Mann weiß, wovon er redet, kann ich wirklich sagen.
Das ist ja gut so.
Genau. In Ihrem Buch beschreiben Sie dann, das fand ich auch noch spannend, eine Sekundenvariante dieses Mindliftings.
Ja.
Das heißt, die kann ich so zwischendurch am Arbeitsplatz auch einbauen?
Ja.
Ich halte genau
das wichtig. Da gibt es einen Ausspruch von einem Wissenschaftler, der sich mit Meditation eben hier sehr gut beschäftigt hat. Und der hat gesagt, es ist besser, 5-mal am Tag, weiß ich, 1 oder 2 Sekunden, ja, die Meditation zu machen, ja, als jeden Tag eine halbe Stunde. Und das hält man ja oft dann nicht durch, ja, in der Regelmäßigkeit. Mhm. Ja. Deswegen also die Kurzmeditation, wenn Sie so wollen, ist sicherlich gerade in unserem Arbeitstag viel besser und viel leichter einzubauen. Dazu gehören auch noch, Atemübungen, die relativ sehr, sehr simpel sind.
Mhm.
Wir dürfen nie vergessen, Yoga ist ja nichts anderes wie richtig atmen.
Ja, der Atem hat ganz großen Einfluss auf Körper, Geist und Seele. Sie unterscheiden ja 5 große Säulen des Anti-Aging, nämlich Ernährung, Bewegung, Hormone, die Umwelt letztlich und den Geist. Ja. Beginnen wir jetzt beim letzten, mit dem Geist. Was meinen Sie da eigentlich?
Ja, es ist so, dass die anderen Säulen, wie also Ernährung oder Genetik auch natürlich, haben wir vielleicht noch vergessen, oder Umwelt, damit haben wir uns ja alle schon sehr beschäftigt. Ja, dafür da gibt es schon recht viele Fakten. Der Geist, der Einfluss des Geistes, der Einfluss des Denkens auf den Körper, das ist immer ein bisschen vernachlässigt worden und ist immer ein bisschen so in die esoterische Schiene geschoben worden. Ja, weil an der Klinik durfte ich das also nicht vor 10 Jahren oder so weiter, noch war das noch kein Thema. Ja, ja. Jetzt, das ist interessant, hat man sehr viele genaue Fakten, ja, dass sehr wohl eine wichtige Wechselwirkung ist zwischen dem, was wir denken, wie wir leben, ja, also auch unser Lebensstil, welchen Einfluss das auf den Körper hat, auf die Gesundheit letztlich hat und letztlich auf das Anti-Aging, wenn wir schon dabei sind.
Und was können wir da selbst konkret tun? Wie können wir unseren Geist jetzt positiv beeinflussen?
Ja, ich beginne mal damit, dass das schon beobachtet wurde vor Tausenden von Jahren. Ja? Also Aristoteles, ja? Der ja wirklich ein Vordenker war der abendländischen Philosophie, der hat schon beobachtet, dass die Lebensführung sehr wichtig ist für die Gesundheit. Und er hat unterschieden zwischen hedonistischer Lebensweise und eudaimonischer Lebensweise. Also der Hedonist ist der, der immer dem Glück nachjagt, der Getriebene ein bisschen.
Ja? Der das schnelle Glück sucht, könnte man das
ja,
so sagen?
Ja, der Getriebene, das ist vielleicht ganz gut.
Und Genussmensch aber auch, oder? Genuss,
das Getriebene geht dann eher in die Sucht. Ja? Also das ist eher das Kapitel Sucht, ja. Und er hat das als ungünstig gesehen für die Gesundheit, ja, damals schon. Ja. Und die andere Seite ist eben die eudaimonische Lebensweise. Auf Deutsch kann man es sehr schön ausdrücken, Zufriedenheit. Da ist das Wort Friede auch drinnen. Ja. Und das ist gesund und das kann man heutzutage beweisen. Ja. Das sind diese empathischen Gene, also die hier beeinflusst werden. Und wenn sie eben nur dem Glück nachjagen und wenn sie gestresst sind eben davon und suchtanfällig sind, dann entwickeln sie über diese empathischen Gene viele Entzündungen. Diese Silent Inflammation, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Und wenn sie aber ein zufriedenes Leben führen, Meditation auch machen beispielsweise und so weiter, kann man noch ins Detail natürlich eingehen, da gibt es viele Faktoren, dann haben sie weniger Entzündungen. Ja? Und wenig Entzündungen heißt, dass sie sozusagen Anti-Aging machen. Ja? Viel Entzündungen ist Pro-Aging.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Wir wissen, der Mensch hat ungefähr, glaube ich, 23.000 Gene.
Ja, ja.
Und Sie haben jetzt von empathischen Genen gesprochen.
Ja.
Wie viele sind das?
Das sind 53 Gene.
Okay.
Ja, das weiß man jetzt ungefähr seit 10 Jahren. Ja, und hat hier vor allem aus Amerika kommen diese Forschungen faszinierende Erkenntnisse eigentlich erreicht, dass ich sage jetzt ganz provokant, dass zum Beispiel Dankbarkeit oder Demut auch interessanterweise diese empathischen Gene günstig beeinflussen. Dadurch haben sie auch wenig Entzündungen. Ja? Und sie schauen besser aus, wenn ich das so einfach sagen darf. Ja? Ja? Während wenn sie diese empathischen Gene eben zum Beispiel die Amerikaner bringen immer 2 Extrembeispiele, muss man ja bei Studien, ja, zum Beispiel Isolation, also die Isolation. Das weiß man, dass das also sehr pro-aging ist, ja, die Einsamkeit, ja. Oder 5 Scheidungen, typisch Amerikaner, 5 Divorces, ja. Das hat einen sehr schlechten Einfluss auf diese empathischen Gene, ja. Und sie haben viel Entzündungen. Und viel Entzündungen im Körper zu haben, vor allem über Jahre oder über Jahrzehnte, diese berühmte Silent Inflammation, das bedeutet dann, dass sie eigentlich Altern im Zeitraffer betreiben.
Ja. Und Silent, wenn man sie auch so lange nicht spürt, die schwelen da unentdeckt vor sich hin. Auf einmal habe ich dann Diabetes, Alzheimer, einen Herzinfarkt oder andere Zivilisationskrankheiten. Ganz so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Es ist ja so, dass wir eine sehr getriebene Gesellschaft sind. Und Sie haben das auch in einem Ihrer Bücher so schön erwähnt. An jeder Ecke lauern da eigentlich Verlockungen, die gesundes Anti-Aging sehr schwer machen. Und Sie sprechen da von den 7 Todsünden, die auch einen Einfluss auf unser Alter haben. Wollen Sie uns das ein bisschen erklären? Vielleicht erzählen wir oder nennen wir mal diese 7 Todsünden. Das hängt ja alles auch mit dieser Psychoneuroimmunologie, die Sie eben angesprochen haben, zusammen.
Genau, genau. Es gibt einen Gegensatz, den ich da ein bisschen versucht herauszuarbeiten. Das ist auf der einen Seite, wir können Dinge genießen. Ja? Wenn wir die Dinge genießen, dann leben wir sozusagen eudaimonisch, das ist günstig. Ja? Wenn wir aber gewissen Dingen oder Verhaltensweisen verfallen, also wenn wir in Sucht kommen, ja, dann ist das leider Pro-Aging. Ja? Und das haben interessanterweise im Wüstenmönche, 200 nach Christus, haben sich damit intensiv beschäftigt und haben damals eben diese Wurzelsünden oder Todsünden aufgestellt. Ja. Und das ist einmal die erste ist nämlich ganz interessant und die wichtigste wahrscheinlich ist der Hochmut. Mhm. Ja, Hochmut. Ich würde nachher noch genauer darauf eingehen. Mhm. Ja. Hochmut heißt übrigens auch Selbstsucht. Da haben Sie schon das Wort Sucht drinnen. Und Sucht ist immer krank, ist immer schlecht altern. Ja, ja. Das wissen wir vom Alkohol zum Beispiel, ja, da wissen wir es ganz genau. Ja. Aber auch die Selbstsucht, also der extreme Narzisst, ja, altert schlecht. Mhm. Ja, ja, ja. Dann das zweite Todsünde, wenn Sie wollen, ist die Gier. Die Gier, ja. Die Gier, wenn Sie sich anschauen, ich bringe immer gern so ein bisschen plakative Beispiele, aber diese Hedgefondsmanager beispielsweise, ja, da gibt es ja auch Filme darüber, auf der Wall Street. Ja. Mhm. Ja, innerhalb von 10 Jahren haben die ein Gesicht wie eine Fratze, ja, mhm. Ja, weil sie sich eben nur mit der Habsucht, deutsche Sprache ist wunderbar, Gier heißt ja Habsucht, ist wie das Wort Sucht drinnen, ist also krank machen. Ja, ja. Dann haben wir natürlich, einer der gefährlichsten ist die Fresssucht, also die Völlerei. Ja. Wir wissen, also Adipositas, Übergewicht, Folge davon Diabetes. Diabetes ist ganz extrem natürlich wieder Altern im Zeitraffer, also hat mit Anti-Aging gar nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja. Auch die Haut etc. Mhm. Ja, ja. Sind wir auch beim Kapitel Zucker, zu viel Zucker, also könnte man natürlich auch sehr, sehr lang reden, ist aber sehr, sehr wichtig. Ja. Das zu viel Zucker ist also ganz, ganz schlecht für das Altern, für das gute Altern.
Auf die Ernährung, da habe ich dann noch einige Fragen.
Ja, genau, 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 das ist ja auch wichtig. Ja. Genau. Das ist ja auch wichtig. Aber bleiben wir mal jetzt bei den 7 Todsünden.
Genau, jetzt fehlen uns noch die Trägheit.
Dann haben wir die Trägheit, das ist ganz interessant. Die Trägheit wurde damals gemeint, eigentlich Trägheit im Geiste, ja, war vor allem. Die Buddhisten, bei denen 3 Todsünden, da ist auch die Trägheit, die nennen es einfach die Dummheit. Das ist für die Buddhisten eine große Todsünde.
Trägheit würden sie ja auch ein bisschen in die Entspannung führen, was ja eigentlich wieder gut wäre, oder?
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also Trägheit, negativ gemeint, meint man damit, das ist auch ein schöner Vergleich aus den USA, das toxische Sitzen. Ja.
Ah, ja.
Also Sitzen, ja, ist so gefährlich wie Rauchen. Ja,
Sie, ja. Sie hören mich jetzt lachen, weil Sie eingangs gekommen sind und ich habe Sie gebeten, Platz zu nehmen und Sie haben gesagt, na, ich stehe lieber noch, ich sitze eh so viel.
Ja, eben, ja. Weil Sitzen ist sozusagen das neue Rauchen. Das ist sehr plakativ ausgedrückt, aber es gefällt mir irgendwie. Also die Trägheit, und wir wissen zum Beispiel, dass man sollte am Tag 8.000 oder sogar 10.000 Schritte machen, Das ist sicherlich auch sehr wichtig im Bereich des Anti-Agings. Also das zur Trägheit. Die Trägheit ist sicherlich auch eine Todsünde. Dann
Wollust haben wir, glaube ich.
Die Wollust. Genau. Die Wollust, ja, das interessiert die meisten besonders.
Ja, auch weil man ja auch sagt, Sex ist gesund.
Ja,
ne?
Sex ist gesund. Aber es gibt auch den Ausdruck Sexsucht. Ja, und das ist nicht gesund. Ja. Also wenn einer nur noch an Sex denkt, dann ist das natürlich auch nicht gesund machend. Mhm. Ja. Und wenn wir schon beim Sex sind, ich meine, bei der Sucht, Sucht ist krank machend, ist schlecht, ja. Aber Sex als Genuss, das ist gut. Ja, da sind wir immer diese Polarisierung.
Und auch etwas, was, glaube ich, sehr jung hält, oder? Wenn man ein aktives
Genüsslich macht, also Erotik mit Gehirn, ja. Aber wenn das eben nur noch animalisch ist und 12 Stunden am Tag, dann ist das natürlich.
Aber das ist ja bei allem so, das rechte Maß so quasi ist da entscheidend.
Da sind wir bei einem richtigen Punkt.
Ja, wir haben jetzt noch hier den Neid, genau.
Neid, ja, es ist auch, der Neid ist für mich auch ein schönes Beispiel, dass eben hier ein Einfluss ist auf den Körper. Ja. Mhm. Der Volksmund, der ist ja immer sehr, sehr beobachtet, sehr, sehr gut. Und das heißt, er ist grün vor Neid. Ja, sehr interessant.
Die
sehr
Engländer sagen, to be green heißt neidisch sein. Ja.
Ja, ja. Der Neid ist auch eine sehr, sehr zerstörerische
Und trotzdem sagen sie, manche Sünde, auch der Todsünde, fördert die Gesundheit, wenn man dabei achtsam eben ist.
Ja. Weil letztlich liegt jeder Todsünde ein Verhaltensmuster zugrunde, das von der Evolution her gegeben ist. Und wenn wir das genießerisch, und das ist jetzt das Wichtige, handeln, dann ist das gesundmachend. Ja. Ich muss da den Kollegen Haller zitieren, den Psychiater, auch aus Vorarlberg. Und den habe ich mal gefragt, wegen Genuss und Sucht und so weiter. Und dann hat er gesagt, interessant, was du da sagst, weil ich habe ein Alkoholentzugsanstalt geführt und wir hatten eigentlich kaum einen Sommelier. Ich verstehe. Mhm. Also der Sommelier, der von Berufswegen genießen muss, den Alkohol, fehlt kaum der Alkoholsucht. Mhm.
Darf ich ganz kurz zum Thema Alkohol, wenn wir da dabei bleiben? Da hört man ja immer Unterschiedliches. Sie haben eingangs schon mal gesagt, Alkohol ist nicht gut fürs Anti-Aging. In Ihrem Buch empfehlen Sie aber dezidiert Rotwein und sagen, ein bisschen Alkohol ist sogar besser als keiner. Aber ist das wirklich so? Weil ich kann mich erinnern auch an ein Gespräch, glaube mit Ihrem Kollegen, Professor Huber, Johannes Huber. Ja. Und der hat gesagt, speziell ist für Frauen in der Menopause oder im Klimakterium oder im Wechsel gilt, sie sollen möglichst gar keinen Alkohol trinken. Ist man sich da einig in der Wissenschaft?
Also ganz einig ist man sich noch nicht. Es geht eigentlich zurück auf dieses berühmte French Paradoxon, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Ja. Mhm. Dass die Franzosen eben die regelmäßig, aber mäßig ihr Gläschen, die Dosis macht das Gift, täglich trinken, dass die deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben als beispielsweise die US-Amerikaner oder die Kanadier. Das war ja die Studie damals, ja. Und das hat man dann schon sehr genau untersucht und hat eben festgestellt, also gar kein Alkohol zu trinken ist für die Gefäßsituation nicht günstig. Ja? Mhm. Also ein bisschen ist sicherlich günstig, aber es ist die Dosis. Es ist die Dosis, das kann man nur sagen. Und die Studien, die warnen vor Alkoholkonsum, zum Beispiel bei den Frauen, die kommen zum Beispiel aus den USA, ja, wo ganz andere Trinkgewohnheiten sind. Ja. Wir wissen doch, in den USA, da gehst du in die Bar und trinkst dann zum Beispiel 2 Gins. Ja. Mhm. Das ist zu viel für eine Frau im Klimakterium. Mhm. Ja. Mhm. Die haben ja keine keine kulinarische Kultur, meine die US-Amerikaner.
Also auch hier kommt es ganz stark auf die Dosis an. Ja. Dazu aber noch eine Frage. Sie sagen Rotwein ja, Weißwein nein. Auch das fand ich sehr spannend.
Ja, weil der Rotwein, das liegt mit der Herstellung zusammen, da werden Stoffe, beim Rotwein werden Stoffe, die also in der Schale sind, das ist das Resveratrol beispielsweise und Quercetin und Acutissimin. Also da gibt es viele echte Anti-Aging-Substanzen, die dann durch die Rotweinherstellung in den Wein sozusagen übergehen. Ja, das ist beim Weißwein nicht der Fall. Mhm. Ja, beim Weißwein werden die Schalen weggeworfen.
Aber kann man so weit gehen, dass man sagt, Weißwein ist tatsächlich schädlich, weil entzündungsfördernd und
ja,
Rotwein?
So weit kann man nicht gehen, weil es geht ja mal um den Alkohol als solches. Ja? Also wir haben immer den Alkohol. Ein bisschen Alkohol ist eben gut für die Gefäße. Ja? Und dann hat aber der Rotwein, um es einfach auszudrücken, der hat noch viele andere hochinteressante sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe drinnen. Und aber das sind zusätzliche Anti-Aging-Mittel. Ja.
Und Sie trinken schon aber mal ab und zu ein Glas Weißwein auch, wenn es ist?
Ja.
Ja, also beides.
Das Wichtigste ist der Genuss.
Ja. Und Bier wäre auch okay, oder?
Also bei Bier, muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr zurückhaltend. Das ist ganz interessant. Jetzt sind wir schon mitten sozusagen bei der Ernährung. Bier, wenn das jetzt sehr, sehr viel Hopfen hat, dann gilt der Spruch, bitter is better. Ja? Also der Hopfen ist gut, ja, aus verschiedenen Gründen.
Ja, der ist ja auch entspannend, oder? Zum Einschlafen, sagt man.
Ja. Hopfen ist sehr gut. Aber oft ist das Bier natürlich vor allem stark mit Malz. Ja? Und es tut mir leid, aber Bier oft natürlich, also das typische jetzt österreichische Bier, ist natürlich viel zu viel Zucker, hat einen viel zu hohen glykämischen Index.
Also, das höre ich als Wieselburgerin jetzt nicht gern.
aber es gibt ja Hopfen. Also Sie verstehen. Ja?
Ich verstehe. Und auch hier, sage ich einmal, wird es die Dosis machen.
Ja,
genau.
Natürlich.
Wie Sie selbst gesagt haben, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Ernährung.
Genau.
Und da habe ich eine grundsätzliche Frage. Generell wird ja propagiert, einerseits die mediterrane Ernährung, dass die so gesund ist, so und die asiatische.
Ja, jetzt da fehlt jetzt noch ein Wort, Entschuldigung, die traditionelle.
Okay, die traditionelle, nicht das, was man beim Japaner ums Eck kriegt.
Ja.
Aber die sind ja doch recht unterschiedlich. Und jetzt im Zweifelsfall würden Sie sagen, was ist besser?
Also die mediterrane, die traditionelle mediterrane ist uns einfach näher. Mhm. Ja? Es gelingt uns besser. Wir genießen sie mehr. Die sozusagen fundamentalistische, wenn ich so sagen darf, traditionelle, beispielsweise japanische Ernährung, das muss man mögen. Das muss
roher
man
Fisch.
Roher Fisch, dann keine Süßigkeiten, kennen es praktisch nicht. Ja. Wenig Kohlenhydrate. Ja.
Eigentlich fast gar keine, ein bisschen Reis wahrscheinlich. Ne?
Ja, also ja. Ich war, wie ich in Japan war, war ich richtig gehend unterzuckert. Ich war das nicht gewohnt. Ja, Aber es ist natürlich gesund. Die Japaner haben die höchste Lebenserwartung, weil sie eben so essen.
Sie sagen dann auch, sie sind die Weltmeister der Fermentation, die Japaner?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch jetzt sehr, Gott sei Dank muss ich sagen, sehr zeitgeistig, wenn ich so sagen darf. Man beschäftigt sich ja jetzt sehr mit Fermentation. Ja, gibt's also verschiedenste Literatur und Angebote. Ich habe jetzt gerade wieder fermentierte tropische Früchte, ist jetzt auch am Markt erhältlich aus Vietnam. Also aber wir haben ja viel traditionelle fermentierte Nahrungsmittel, also Joghurt ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da könnte man auch länger darüber reden, über die Risiken. Also Anti-Aging-Aspekte des Joghurts, des richtigen Joghurts.
Richtiges
nicht Fruchtjoghurt,
heißt,
sondern
also das
Naturjoghurt.
Natürliche.
Sauerkraut ist auch ein, Entschuldigung, wenn ich es so sagen darf, ein Hammer der Fermentation. Das ist unglaublich, was da alles drinnen ist. Ja. Also die Kraft der Fermentation ist faszinierend fürs Anti-Aging.
Bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Ernährung. Was tut uns denn noch gut? Ich glaube, Omega-3-Fettsäuren wirken auch entzündungshemmend, wie in Nüssen, das empfehlen Sie auch.
Ja, also Fette und Öle. Fette und Öle, ich sage immer, weil das kann man sich am besten merken. Es gibt also Engelsöle und Teufelsfette. Ja. Also es gibt Öle, die sind so gesund, dass man sie irgendwie nur in der Apotheke kaufen sollte können. Ja, so ungefähr. Also hochwertige Olivenöle beispielsweise oder Hanföl oder Leinöl etc. Die hauptsächlich Omega-3-haltig. Aber nicht nur Omega-3, sondern auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Also sie sind wirklich extrem gesund. Ja.
Machen Sie das dann so, wie der Professor Huber hat mir das auch mal verraten, der nimmt täglich einen Esslöffel hochwertiges Olivenöl zu sich. Machen Sie das auch? Oder?
Ja, ich mache das sozusagen kulinarisch eingebaut. Ja. Zum Beispiel bei mir gibt es jetzt als Tipp, also als Vorspeise, wenn Sie ins Restaurant gehen, sozusagen als, dann ist da Butter und Gebäck, oder bei uns?
Genau,
Butter und Gebäck. Das gibt's bei mir nicht mehr, sondern hochwertigstes Olivenöl, ja, und ein bisschen Brot, und das tauche ich da ein.
Sie essen gar keine Butter mehr?
Nein, praktisch, es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die ohne Butter wieder nicht schmecken, vielleicht, ja, aber sehr wenig.
Also und das Brot ist wieder okay, weil da sagt man ja auch wieder, das sind ja letztlich dann die Kohlenhydrate, die nicht so gut sind. Und Sie sprechen sich ja eher für eine kohlenhydratarme Ernährung aus.
Hier ist einmal Dosis macht das Gift auch. Und bei Brot ist wahnsinnig wichtig. Und da tut sich momentan auch, ich schaue faszinierend zu und bin natürlich auch ein Teil derer, die das Ganze so fördern. Brot muss eben das richtige Brot sein. Das gesunde Brot, ja, Sauerteigbrot. Fermentiert, auch wieder fermentiert, aber nicht industriell hergestelltes Brot. Mhm. Ja? Und das in der richtigen Dosis ist nur gesund. Nur gesund. Mhm. Ja, mhm. Ja.
Gibt es noch was bei der Ernährung, was wir beachten können fürs gesund bleiben, fürs lange?
Zwei Dinge müssen wir vor allem weglassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist zu viel Zucker. Ganz wichtig. Mhm. Ja, weil Zucker macht Fett. Entschuldigung. Das ist das, was immer noch nicht in allen Köpfen klar drinnen ist.
Also nicht Fett macht Fett, sondern Zucker.
Zucker macht Fett. Und Zucker ist unglaublich versteckt in allen Fertiggerichten, in allen Processed Foods, ja, also die Lebensmittelindustrie herstellt. Ja. Und wenn Sie da anschauen, und da werden wir sehr getäuscht und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Deswegen sollte man eigentlich nur Lebensmittel einkaufen und selber alles zubereiten und kochen. Ja, das ist das Ideale. Aber wenn Sie jetzt mal schauen, was in einer Fertigpizza, wie viel Zucker da drinnen ist, ja, ganz klein nur geschrieben und so weiter, das ist unglaublich. Ja, und auch im Brot, auch in dem industriellen, also Brot, das ich also auch eher sehr, sehr kritisch sehe, ist wahnsinnig Zucker drinnen. Mhm. Ja, also zu viel Zucker, Das ist Pro-Aging. Das ist wirklich alt machen.
Ja, das ist Zweite?
Und das Zweite sind die schlechten Fette. Ja, schlechten Fette auch weglassen. Also zum Beispiel die Transfette oder so. Ja, oder auch Omega-6-Öle. Ja, das ist auch das Sonnenblumenöl, ist leider entzündungsfördernd.
Mhm. Ja, womit würden Sie Gemüse oder Fleisch herausbraten? Fleisch in Maßen ist ja okay, wenn es Bio ist. Ja. Welches Öl nehmen Sie da?
Also wenn jetzt etwas sehr, sehr heiß werden muss, ja, dann nehme ich Erdnussöl, weil das kann man sehr, sehr hoch erhitzen. Ja. Dann gebe ich das Fleisch, wenn das Beefsteak Fiorentin ist, dann gebe ich es auf ein Löschblatt, sodass das Fett absaugt, das Öl absaugt. Und dann tue ich es sozusagen parfümieren mit hochwertigsten Olivenöl.
Genau, weil das Olivenöl darf man ja nicht erhitzen, sonst geht das Gute ja verloren, oder?
Das sehr, sehr Gute und Teure, wäre schade, wenn man es erhitzt. Mhm. Ja, wäre schade.
Genau, ich komme jetzt noch auf einen zweiten wichtigen Aspekt zu sprechen, der eigentlich auch mit der Entspannung zu tun hat und der für viele Frauen ein bisschen ein Problem ist, so in der Mitte ihres Lebens, weil selbstverständlich ist auch gesunder Schlaf wichtig für ein gutes Altern. Und ich habe Ihr Buch sehr genau gelesen und Sie sagen, ich bin ein großer Freund von Melatonin. Mhm. Wie kann uns das helfen und warum?
Ganz neueste Forschung, gesagt, sagen, dass die Menopause oder das Klimakterium beginnt im Gehirn. Ja, das ist sehr, sehr faszinierend. Und deswegen sollten wir auf die ganz frühen Symptome schon vor der letzten Blutung, ja, also in der Perimenopause oder der Prämenopause. Und ein Symptom, das oft ganz am Anfang ist, dieser Prämenopause oder Perimenopause, ist die Schlafstörung. Und zwar die Durchschlafstörung. Man muss immer unterscheiden, also ich frage immer meine Patientin, können Sie nicht einschlafen oder wachen Sie auf, ja, in der Nacht, zweimal oder was oder öfter. Und wenn die einschlafen, ja, ja, aber nicht durchschlafen können, ja, und sonst noch vielleicht fast normale Regelblutungen haben und keine Beschwerden, auch keine Wallungen, ja, so ist das für mich, ja, der, also mit dem Klimakterium ja sehr intensiv beschäftige und beschäftigt habe, ein sicheres Zeichen, dass jetzt sozusagen vom Gehirn aus, ja, die Menopause eingeläutet wird, ja.
Aber wie darf man sich das vorstellen? Man dachte doch immer, das geht vom Eierstock aus, dass da auf einmal weniger produziert wird. Ja, jetzt sagt man, das beginnt im Gehirn. Hochinteressant.
Es muss auch so sein, weil von der Evolution her, bei den ganzen Säugetieren gibt es das ja sonst nicht, diese Menopause. Es gibt nur ein Tier, das auch eine Menopause hat, das ist der Walfisch. Und der ist natürlich schwierig für Studie zu ziehen. Aber sonst können die Forschungen bei der Menopause, was ich jetzt bei Mäusen oder Ratten und so weiter, bringen nicht viel, weil sie keine eigentlich natürliche Menopause oder kein Klimakterium kennen, diese Säugetiere. Und deswegen ist man eigentlich relativ erst spät draufgekommen. Man hat früher immer angenommen, ja, es erschöpft sich der Eierstock, ja, und deswegen beginnt dann das Klimakterium. Das war aber immer schon irgendwie unlogisch, ja, weil es ja bei anderen Säugetieren nicht so ist. Ja. Und jetzt weiß man, das geht vom Gehirn aus.
Ja, ich finde, ich kann Ihnen da auch recht geben. Also ich habe das selbst gemerkt, diese Durchschlafstörungen. Ja. Ich hätte das früher wissen müssen, um gegenzusteuern. Ja. Und Sie sagen, da hilft eben das Melatonin. Warum gerade das Melatonin?
Ja.
Das sollte ich dann am Abend nehmen, damit ich wieder durchschlafen kann?
Melatonin ist im Grunde genommen auch ein Hormon.
Ja.
Ja, ja, wird eben in der Zirbeldrüse produziert und sie produzieren also mit 30 Jahren, weiß ich, fünfmal mehr Melatonin als mit 50 Jahren als Frau und auch als Mann. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist also natürlich, weil wir wollen alle natürlich, und da bin ich auch sehr dafür, bioidente Hormone und Melatonin, wenn Sie das also zu sich nehmen, zum Beispiel, wenn Sie Schlafstörungen haben, dann ist das eine bioidente Medikation, weil Ihre Zirbeldrüse genau dasselbe Hormon produziert, aber zu wenig.
Ist es so, das hat mir ein Gynäkologe einmal verraten, dass durch Melatonin sogar unser Östrogen wieder mehr werden kann? Oder ist das nicht richtig?
Gibt es einen
Zusammenhang?
Sicher, eben weil das Melatonin eben im Gehirn ansetzt. Also kommen wir wieder zu diesen ganz, ganz frühen Durchschlafstörungen. Sie können jetzt schon beginnen mit klassischer Hormonsubstitution, ja, weil vielleicht haben Sie auch andere Beschwerden, aber Sie wissen gar nicht, dass das mit dem Klimakterium zusammenhängt. Zum Beispiel, weiß ich, Gelenksbeschwerden, Morning Stiffness. Das haben auch sehr viele Frauen sehr, sehr früh, ja, dass sie eben diese kleinen Fingergelenke schwerer bewegen können. Das ist auch ein sicheres Zeichen, dass eben, wie man jetzt weiß, vom Gehirn aus der Impuls geht, hoppla, wir kommen jetzt in die Menopause. Ja? Und dann Symptome der Trockenheit. Ja? Viele sagen, also weiß ich, es beginnt dadurch, dass das Auge trocken ist oder Herzsensationen auch. Ja? Also es ist unglaublich, es ist ein Spezialgebiet von mir. Wir haben das damals also hier bei der Gründung damals der Wechselambulanz sehr intensiv beforscht und eigentlich weltweit haben wir damit Aufsehen erregt, weil wir an Hunderten, ja fast Tausenden von Frauen gesehen haben, wie vielfältig diese Symptome sind, wenn das beginnt. Mhm. Ja. Die Amerikaner haben nicht diese Möglichkeit, weil die haben ja ein anderes Gesundheitssystem. Ja. Die haben nicht so große Ambulanzen, wo sie so eine große Übersicht haben. Ja. Und deswegen wissen wir also ziemlich genau und sehr genau, wie wahnsinnig vielfältig hier diese klimakterischen Beschwerden sein können. Und diese neuesten Studien mit der Tatsache, dass die Menopause eben im Gehirn beginnt, das ist eigentlich eine Bekräftigung dafür, dass man möglichst früh das erkennt, ja, wann das Klimakterium beginnt und dass man auch möglichst früh etwas macht.
Mhm. Ganz kurz nochmal zum Melatonin. Das habe ich auch aus Ihrem Buch gelesen, dass in Japan die Bauern ihre Kühe in der Nacht melken, damit die Milch rein an Melatonin ist und das wird dann als natürliches Schlafmittel verkauft. Also das Melatonin scheint was zu können. Kann ich das auch im späteren Alter noch nehmen?
Ja, unbedingt. Ja. Also es gibt, vor allem die USA sind einige Forscher schon sehr weit mit der Melatonin. Wobei die Forschung, das ist auch wieder interessant, das werden Sie oft erleben, wenn ein Produkt bioident ist, dann ist es nicht patentierbar. Ja? Und dann machen die Pharmafirmen dann nicht viel Aufsehen um ein Produkt. Und so geht es dem Melatonin. Ja? Mhm. Melatonin ist halt Nahrungsergänzungsmittel im Grunde genommen. Mhm. Ja?
Und das können aber auch Männer dann nehmen mit Schlafproblemen, oder?
Unbedingt. Ja. Und eigentlich ist es so, je älter man wird, desto mehr sollte man eigentlich nehmen. Weil Melatonin nicht nur für den Schlaf günstig ist, sondern es ist auch ein Antioxidant, es ist auch ein Anti-Inflammation. Also es ist eigentlich ein Anti-Aging-Mittel, wenn Sie so wollen. Mhm. Ja, ja.
Jetzt, Sie sind so ein Spezialist eben für Hormone und haben da, wie Sie selber sagen, so viel bewegt weltweit eigentlich. Ich möchte jetzt kein großes neues Kapitel aufmachen, weil man könnte natürlich alleine über Hormonersatz eine ganze Stunde reden. Aber würden, ich habe schon herausgehört, Sie sind auch ein Verfechter der Hormonersatztherapie, wenn indiziert, ja. Würden Sie aber auch so weit gehen, dass Sie sagen, Frauen sollten mehr bioidente natürlich Hormone nehmen, um so quasi länger jung zu bleiben? Ist das etwas, was das Anti-Aging auch günstig beeinflusst? Wie sehen Sie das? Also jetzt, wenn ich nicht einmal massive Beschwerden habe, aber sollte ich sozusagen, ich weiß nicht, ab 45, 50 an Hormonersatz denken, um länger jung zu bleiben?
Schauen Sie, immer vorausgesetzt, die richtige, wie Sie schon sagen, indizierte Hormonsubstitution. Wirklich immer nur das Notwendigste, ja, und in der richtigen Verabreichungsform. Das ist sicherlich ganz klar ein sehr wirksames Anti-Aging-Mittel. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Es hat ja nicht nur einen günstigen Einfluss zum Beispiel auf die Haut, also sichtbar, ja, sondern, wie wir wissen, auf die Knochendichte. Das sind ernste Sachen, ja, weil wenn Sie ein Risiko haben, und das sind immerhin mindestens ein Drittel der Frauen, ja, die also Osteoporose, Knochenschwund ausbilden, vor allem nach der Menopause. Und daher helfen Hormone am allerbesten und am natürlichsten.
Und in welcher Weise am besten?
Also eigentlich ist die Standardtherapie, früher, und das ist ja dann in Verruf gekommen, das war Premarin, Colpron und so weiter, das ist schon lang her, aber jetzt gibt man hauptsächlich das Östrogen transdermal, also als Gel oder als Pflaster, ja, meistens, ja, das ist sozusagen die meines Erachtens nach beste Form der Hormonsubstitution, und das Gestagen, also das Gelbkörperhormon, wenn notwendig, das gibt man dann meistens oral, also als Tablet.
Aber muss man nicht, wenn man Östrogene nimmt, automatisch das Progesteron dazunehmen?
Nur wenn sie eine Gebärmutter haben. Ja. Aber
haben ja die meisten Frauen.
Sind ja hysterektomiert. Also ist die
Gebärmutter. Naja, die meisten haben schon noch eine Gebärmutter, oder? Also aber ist egal, jetzt das wäre quasi der Grund, wenn ich eine Gebärmutter habe, auch nach der Menopause, dann muss ich beides nehmen.
Soll ich beides nehmen.
Genau, aber das muss man dann eh individuell natürlich mit dem Frauenarzt abklären. Ja. Und
wobei das Gelbkörperhormon auch günstige Wirkungen nicht nur jetzt auf die Gebärmutter hat, bezüglich Endometrium, also bezüglich Leimhaut, sondern für viele auch. Und da sind wir auch wieder sozusagen bei dem Buch, ja, Kopfsache Jung, sondern auch einen günstigen Einfluss auf den Vagus hat. also auf die Regeneration.
Ja. Auf den Vagusnerv.
Vagusnerv. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wir müssen den Vagusnerv, den müssen wir sehr, sehr pflegen und gut behandeln, ja, weil er hat die Tendenz, dass er halt leider immer schwächer wird, je älter wir werden. Ja. Mhm. Und er ist verantwortlich für die Erholung, für die Regeneration, für die Resilienz, wie es auch ganz modern heißt. Ja.
Was wären so Ihre Top 3 für den Vagusnerv? Wir haben darin, muss ich dazu sagen, in einigen Podcast-Folgen schon gesprochen.
Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch die Meditation.
Ja.
Meditation, ja. Ja, diese Achtsamkeitsübungen und so weiter. Das stärkt den Vagus. Wenn ich mich richtig ernähre, ja, beeinflusst das auch günstig den Vagus. Ja. Dann gibt es auch Pflanzenmittel, die nicht schlecht sind. Das ist die Passionsfrucht, ja, die den Vagus stärkt. Es gibt Massagen am Ohrläppchen, beispielsweise beschreibt es auch im Buch alles. Es gibt da viele
Versuche. Ja, bitte bleiben wir bei dem, weil das habe ich so spannend gefunden. Ja, ja, ja. Wo massiere ich da genau meine Ohren, damit ich entspannt werde? Da gibt es einen Punkt.
Ja, über dem Läppchen. Über dem Läppchen.
Über dem Ohrläppchen. Ja, also einfach zwischendurch da ein bisschen das Ohrläppchen reiben.
Ja,
über dem Läppchen.
So 5 Minuten. Ja. Manche machen das, Bekannte, die das instinktiv machen. Ja, die sitzen so und reiben hier. Schaut ein bisschen komisch aus, ja. Aber die spüren instinktiv, dass ihnen das gut tut, dass das eben den Vagus stärkt. Weil wir dürfen nicht vergessen, der Sympathikus, das ist der Gegenspieler vom Vagus, ja, der ist 10-mal stärker, ja, und der bombardiert uns permanent. Ja. Und wenn der Vagus immer schwächer wird, dann kommen wir irgendwann in den Burnout. Ja. Das ist ja ein großes Thema. Der Burnout ist dann bedeutet dann, dass eben der Vagus dann völlig entgleist. Sie haben dann Bluthochdruck, Blutdruckschwankungen. Das ganze vegetative Nervensystem geht zugrunde. Schlafen können sie dann überhaupt nicht mehr und so weiter. Ganz eine wirklich schwere Erkrankung.
Das wäre dann auch, wie Sie sagen, Pro-Aging im besten Sinne, oder?
Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja. Ganz schlimm, ja. Ich bin ja so stolz, weil ich jeden Tag im Garten kalt dusche, wirklich kalt.
Ah, sehr
das
gut.
Ist ja auch gut für den Vagus.
Sehr gut, genau. Das ist, ja. Ich habe so eine alte Badewanne am Land, wissen Sie, aus Zink, ja, da. Mir dann im Sommer auch so hineinlegen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Oder barfuß in der Wiese gehen und so weiter.
Tausend.
Man spürt es ja. Das ist ja das Schöne an diesen Dingen, dass man gleich einen Erfolg hat.
Das stimmt. Es fühlt sich einfach wirklich gut an.
Ja.
Genau. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment immer ein bisschen Überwindung braucht.
Ja. Aber dann denkt man besser, man sieht mehr, man hört mehr. Also es ist eine sofortige Belohnung, wenn man diese Dinge macht.
Ein Aspekt noch zur Entspannung, den ich auch sehr spannend gefunden habe. Sie sagen, ich glaube in Israel ist es, aber da täusche ich mich jetzt vielleicht, wird in Altersheimen schon Cannabis verteilt.
Ja, ja. Ja.
Auch eine bioidente Therapiemöglichkeit bei Schlafproblemen.
Ja, ja.
Sollte man öfter was rauchen?
ja, das ist, es ist wahnsinnig faszinierend, dass wir im Körper Millionen, ja fast Milliarden von Cannabis-Rezeptoren haben. Ja. Also da muss sich ja die Natur etwas gedacht haben. Ja. Und wir erzeugen auch selbst eine cannabinoide Substanz. Ja. Die einen mehr, die anderen weniger. Zum Beispiel bei alten Leuten nimmt das oft auch ab, wie so vieles, ja, diese eigene Endocannabinoid-Produktion, ja, und die sind dann eben, Sie haben es ganz richtig gesagt, die haben dann auch keine Resilienz, die sind nicht belastbar, ja, die sind, der Vagus ist sozusagen kaputt, ja, und in Israel ist diese Forschung über diese Endocannabinoide, die wir also selber erzeugen, sehr, sehr fortgeschritten, und die haben eben erkannt, dass im Alter man durchaus, das ist die natürlichste Weise, bioident, ja, zum Beispiel durch die Gabe von Cannabis, dadurch ja sehr Gutes tun kann bei älteren Leuten.
Ja. Ist das jetzt vergleichbar? Bei uns gibt es ja dieses Hanföl auch zum Einnehmen. Oder?
Ja, Vorsicht. Also Hanföl, das ist dann meistens nur die schmerzlindernde Komponente. Also wir haben THC, Sie wissen,
ja,
das
liest man
überall. THC, das ist die Substanz, die eben auch im Gehirn ansetzt, die auch, wenn sie also missbräuchlich, wenn man so will, verwendet wird, dann eben auch zum Rausch führt, zur Halluzination. Aber eine andere Substanz, ein anderer Teil, der ist schmerzlindernd. Und im Hanföl, das können Sie durchaus trennen, ist die schmerzlindernde. Ja. Aber wenn Sie noch einmal zurückkommen, dass man eben Cannabis im Altersheim verteilt, dann wollen Sie dort beide Wirkungen. Ja. Sie wollen schon auch diese THC-Wirkung haben, weil die letztlich eben auf den Vagus wirkt.
Und haben die dann so ein bisschen ein Rauschgefühl auch?
Ja, schauen Sie, wenn auch Ihre eigenen Endokannabinoide höher sind, dann sind Sie eben nicht berauscht, aber Sie sind irgendwie entspannter. Ja, Sie sind entspannter.
Wären Sie für eine Legalisierung von Cannabis auch in Österreich?
Es ist auch nicht aufzuhalten und ich finde eigentlich unbedingt. Es ist halt wie bei allem, auch beim Alkohol. Es ist die Dosis, und die Indikation.
Sind wir wieder bei unseren Beatles, ne?
Ja, genau. Also ich finde durchaus. Und wenn man diese Geschichte, also das ist ja eine Geschichte, aber die Cannabis-Verteufelung, aber das Dumme ist hier jetzt nicht der Rahmen. Also vom Medizinischen her, vom Anti-Aging her, weil eben diese günstige Wirkung auf den Vagus, und auf Gegenschmerzen, bin ich durchaus dafür, dass man das eben richtig dosiert und richtig arbeitet.
Genau, vielleicht sagen wir noch sicherheitshalber dazu, nicht für Jugendliche zum Einrauchen.
Das ist ganz interessant. Also bis 28 bin ich sehr dagegen. Weil die Gehirnentwicklung hat eine lange Dauer. Also bis 28 tut sich das Gehirn noch, wir wissen, Pubertät noch besonders stark, aber es ist lang. Und da ist Cannabis nicht günstig.
Ab 28 ist das Gehirn dann offensichtlich fertig
ausgereift. Ja? Und dann, das ist ja auch in meinem Buch ganz, ganz wichtig, das Gehirn ist sozusagen permanent, bis ins höchste Alter hinein fähig, sich neu zu vernetzen, neue Neuronen, neue Vernetzungen zu bilden. Das finde ich, ist eines der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 2-3 Jahre.
Auf das komme ich dann ganz zum Schluss noch. Ja. Unsere Zeit ist schon so fortgeschritten, ich möchte Sie aber noch nicht fortlassen. Jetzt möchte ich Sie ganz kurz bitten, einen persönlichen Fragebogen zu beantworten. Ja. Den schieben wir jetzt immer so ein. Ganz schnelle Antworten auf 5 Fragen, bitte nur in einem Satz. Was bringt Sie aus der Fassung?
Ja, eigentlich Dummheit.
Wie finden Sie Ihre Balance?
Meistens durch die Natur, muss ich sagen.
Arbeiten Sie, um zu leben, oder leben Sie, um zu arbeiten?
Ich habe immer schon gesucht, da war ich immer schon der Zeit voraus. Life-Work-Balance habe ich schon vor Jahrzehnten versucht zu betreiben.
Heißt auf Deutsch, Sie verbinden es einfach, also Sie, das eine fließt ins andere. Sie trennen da nicht.
Nein. Es soll mir auch im Beruf, das soll mir immer irgendwie Freude machen und Spaß und meine Neugierde befriedigen.
Hält offensichtlich jung, genau. Gibt es ein Foto auf Ihrem Handy, das Sie nicht löschen?
Ja, das sind meistens so Sonnenuntergänge oder die Zeit vor dem Sonnenaufgang. Da wird man ja demütig, vor so viel Schönheit und Eindruck.
Und die letzte Frage, was war der beste Gesundheitstipp, den Sie je bekommen haben?
Den habe ich mir eigentlich selbst erarbeitet auch, war mit dabei. Das ist, dass ich zum Beispiel überhaupt keine gesüßten Getränke mehr zu mir nehme. Ja? Und ich bin jetzt schon so weit, wenn Sie mir jetzt zum Beispiel einen Kaffee mit Zucker anbieten, ich könnte ihn nicht runterbringen. Mhm. Und das hat mir sicher sehr, sehr geholfen.
Jetzt sind wir tatsächlich am Ende. Möchte noch einmal ganz kurz, auch um den Bogen zu spannen, auf das mentale Aging zu sprechen kommen. Sie haben es gerade angeschnitten, Brain Building, also ein mentales Handeltraining. Da gibt es offensichtlich die Synapsen in unserem Gehirn, die sich immer wieder neu verbinden können. Was hilft uns hier, damit wir gesund und weise altern können?
Ja, also das finde ich sehr, sehr faszinierend. Wir haben viele vorgebildete, man nennt es Synapsenstummeln, ja, millionenfach im Gehirn, die aber geweckt werden müssen. Sie müssen sie aktivieren. Ja? Und wenn die können sie aktivieren noch mit 90 und über 90. Ja? Das ist nachgewiesen. Und Sie sehen das auch an Einzelfällen. Ich zitiere in meinem Buch gern den Professor Kandel, sehr bekannt, Nobelpreisträger, der jetzt mit über 90 noch Vorlesungen hält, noch an der Universität arbeitet und so weiter. Und auch international, also wirklich in seinem Geist extrem jugendlich ist und wirkt. Und ich habe ihn nochmal kennengelernt und gesagt, was ist dein Geheimnis? Ja, und er hat gesagt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn sie nicht mehr Neues machen wollen, wenn sie nicht mehr in die Zukunft schauen, wenn ihre Neugierde, die Gier nach Neuem, also hier ist die Gier was Positives, ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um im Geiste und dann letztlich auch, wie wir ja wissen, im Körper, ja, weil da ist ja die Wechselwirkung, ja, jung zu bleiben.
Mhm. Und Sie sprechen die Empathie an.
Ja. Sie können die Neugierde auch nur befriedigen, wenn Sie empathisch sind. Ja? Mhm. Also Empathie ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, dass ich eben zu den Mitmenschen, zu den Problemen wirklich empathisch bin. Das ist mir deswegen auch ein großes Anliegen oder sollten wir uns deswegen auch bewusst werden, weil unsere Gesellschaft ist mehr und mehr narzisstisch. Ja? Und die Narzissten zeichnen sich dadurch aus, dass sie empathielos sind. Ja? Und das ist gefährlich. Das ist auch für die ganze Gesellschaft gefährlich, oder?
Es geht um ein rücksichtsvolles Miteinander. Ja. Sie schreiben das so schön und das ist dann auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Sie sagen, Empathie ist ansteckend. Ja. Wenn Sie anderen als Vorbild dienen, färbt das auf die Umgebung ab, seelisch, körperlich und gesundheitlich. Ja. Also es nützt uns nichts, der einsame Ego-Trip, sondern
unbedingt, ja.
Gemeinsam in einer guten Gemeinschaft werden wir am besten alt. Ja. Lieber Herr Professor Metka, vielen, vielen Dank für das lange, informative und inspirierende Gespräch. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann einen Ausflug ins Kulinarische und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis bald und auf Wiederhören.
Vielen Dank, danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.